Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the streets now.
Jesus is alive.
And all creation shouts aloud.
Jesus is alive.
Now surely we can all be changed.
Jesus is alive.
And everybody here can know that.
Jesus is alive.
And I will live for all my days to raise a banner of truth and love. To sing about my Savior's love. And the best thing that happened, it was the day I met you.
I found Jesus.
Hey!
I found Jesus.
Ich ging den Weg des Narren. So betitelt Alexander Simon Klatz selbst sein Leben vom Atheisten zum Christen. Ein Titel, den er sich selbst erst ausgedacht hat, eigentlich für diese Jugendsendung. Hier ist Babsi Mutsam, ich begrüße euch einmal, liebe Jugendliche, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dran seid. Grüße auch alle von Radio Maria Südtirol. Ja, ich bin ganz gespannt, was uns Alexander Simon, also Alexander mit seinem Namen, noch bevor er sich taufen hat lassen, jetzt aber Simon mit seinem Taufnamen, ja, was er uns erzählen wird. Vor einem Jahr ist er per Zufall, unter Anführungsstrichen, also schon mit Gott geführt, zu einer christlichen Veranstaltung gekommen. Und ein Jahr später jetzt hat er sich zu Pfingsten eben taufen und firmen lassen. Ja, aber jetzt will ich nicht mehr reden. Es geht los, lieber Alexander Simon. Ich grüße dich.
Grüß dich, Babsi. Danke, dass ich hier sein darf und grüße an unsere Zuhörer. Also ich ging den Weg des Narren an Anlehnung an meinen Vater, nicht an ihn selbst, sondern an ein Buch, das er geschrieben hat. Mit dem Titel, es ist ja so, ich bin als Atheist aufgewachsen. Das heißt nicht einfach nur, dass ich neutral gegenüber Religion, Gott und dem christlichen Glauben ganz im Besonderen gewesen wäre, sondern ich war auch dagegen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, diese Geschichte irgendwie zu erzählen, weil wir jetzt halt in einer Zeit leben, wo viele junge Menschen, mit jungen Menschen durchaus auch Kinder, so aufwachsen. In einer Gesellschaft, wo man diese Frömmigkeit oder wo man auch christliche Kultur nicht mehr so in der Gesellschaft präsent sieht. Das heißt, sie werden nicht getauft, nicht gefirmt, so wie ich. Meine Eltern haben mir schon die Möglichkeit gegeben, mir meine Religion auszusuchen. Ab 14 ist es ja gesetzlich erlaubt. Aber wenn man halt immer so das vermittelt bekommt, es ist eh wurscht. Also so beliebig austauschbar. Der eine sagt dieses, der andere sagt jenes. Man kann sich's aussuchen. Das hat dann keinen richtigen Wert. So, das hat dann nicht mehr dieses, okay, da möchte ich dazugehören oder das hat ja irgendeine besondere Wahrheit in meinem Leben, sondern das ist mehr oder weniger ein Verein. Jetzt ist es halt so, dass ich dann mich mit diesem Thema beschäftigt habe, weil ich trotzdem einer der wenigen war, die gesagt hat, okay, ich glaube daran, dass es Gott nicht gibt. Damit war ich auch wieder einer der wenigen in meiner Schule, in meinem Umfeld. Und deshalb war es immer Thema in meinem Leben.
Also du hast dich auch wirklich, wenn ich da kurz dazwischen fragen darf, als Atheist gesehen und warst auch wirklich so mit dieser Einstellung, ich glaube nicht oder überhaupt gar nicht an irgendeinen oder einen Gott oder sowas in die Richtung.
Ja, ganz genau.
Okay, und bist also auch bei dieser Stand.
Mit voller
Überzeugung.
Überzeugung und Begeisterung. Deshalb auch der Name, ich ging den Weg des Nahen, weil ein Freund von mir hat mich vor meiner Bekehrung darauf angesprochen, also mit seinem Schmunzeln, ja, ob wir es nicht doch irgendwann schaffen, dich auf unsere Seite zu sehen. Und ich gesagt so, na, mich nicht. Mich bekehrte nicht. Tja, Babsi,
jetzt bist du hier im Studio. Ich sehe schon, du siehst dich um. In einem ganz katholischen Radio.
Sie haben es doch geschafft.
Gratuliere zuerst einmal von Herzen.
Vielmals.
Gratuliere zu diesem Schritt. Schön, dass du in unserer Gemeinschaft jetzt dazugehörst. Christ bist, Katholik bist sogar.
Ja.
Auch nicht ganz selbstverständlich. Also große Freude, dass du auch dich für diesen Weg entschieden hast. Gehen wir vielleicht noch einmal zurück, wenn das passt. Magst du doch ein bisschen erzählen, wie genau bist du aufgewachsen? Du hast schon gesagt, deine Eltern haben auch nicht an Gott geglaubt, waren auch Atheisten. Du hast zwei Geschwister, gell? Zwei ältere Brüder.
Ich habe zwei ältere Brüder, die einmal 5 und einmal 7 Jahre älter sind als ich. Meine Mutter ist nicht ganz atheistisch, aber es ist mehr ein agnostischer Zustand, wo man jetzt nicht ganz Mitglied einer Kirche ist. Mhm. Es ist dann eher mein Vater, der dort die stärkere Überzeugung gehabt hat und einfach gleich einfach mehr Interesse so an dem Ganzen gehabt hat. Und von ihm habe ich also auch viel gelernt gegen den Glauben, vor allem dieses das Gespräch suchen, den Disput, also mehr oder weniger den Streit, könnte man schon sagen. Interessanterweise war es ja so, mein Papa und ich haben die Oma besucht, ja. Die ist in Innsbruck, er ist eigentlich Tiroler.
Hören Sie jetzt zu eigentlich? Ganz kurz gefragt. Weißt du das? Ja, wir werden Ihnen sonst die Sendung schicken, dann im Nachhinein zum Anhören.
Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Aber
jedenfalls, falls Sie dich hören, liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße. Also wir haben die Oma in Innsbruck besucht, lange Fahrt, haben wir uns ein langes Wochenende ausgesucht. Pfingsten ist ein langes Wochenende. Mhm. Das war letztes Jahr und es war tatsächlich das erste Jahr, wo die Loreto-Gemeinschaft ihr Pfingstfestival außerhalb von Salzburg statt, also veranstaltet haben, lokal, eben auch in Innsbruck. Mhm. Wusste ich nicht, ich habe von Loreto noch nie vorher gehört. Ich und mein Papa gehen durch die Innenstadt und sehen da zwei junge Frauen vor einer Kirche stehen mit einer Beachflag und so einem Aufsteller und da scheint irgendwas zu sein. Und Papa sagt so, lass uns darüber gehen, lass uns die ansprechen, schau mal, was da ist. Und ich so, na, bitte nicht, lass uns essen gehen, nach Hause fahren. So, na, bitte nicht.
Aber ihn hat es wahrscheinlich mehr interessiert, da zu reden, um sie zu überzeugen, auf seine Seite zu wechseln, oder? War schon interessiert vielleicht?
Ja, schon, das war seine volle Absicht, da jetzt ein wenig zu stänkern, könnte man so sagen, so ein wenig dann dieses Streitgespräch zu suchen. Mhm. Ich wusste, was kommen wird und so. Und dann sind wir dort ins Gespräch gekommen. Und das war nämlich ganz interessant, weil das war mein erster Kontakt als Erwachsener, so außerhalb von der Schule, außerhalb der Kindheit, mit einem anderen Erwachsenen, ungefähr mein Alter, der wirklich
kurz
gläubig
zu dem Alter,
ist.
25, 26 reden wir hier für die Zuhörer.
Ich bin 26 Jahre alt, das war ich damals auch.
Okay.
Und
genau, und dann bist du dorthin zu denen und ihr habt so mal geschaut, was da los ist.
Ja, und wir sind so ins Gespräch gekommen. Das Gespräch war halt eben ausführlicher und das war so das erste wirklich intensive Gespräch mit jemandem, der auch tatsächlich gläubig ist, bezüglich des Glaubens. Mhm. Das hat mich ein wenig stutzig gemacht, weil im Gegensatz zu dem, was ich immer für ein Bild gehabt habe von Gläubigen, war das ein junger Mensch, der es wirklich ehrlich meint. Mhm. Und da war eine Veranstaltung und da waren noch viele andere, die mitgeholfen haben. Und das waren auch alles junge Menschen, die es offenbar ehrlich meinen und versuchen, das auch zu leben. Also nicht einfach nur daherreden und dann, sobald man die Kirche verlässt, irgendwas anderes zu tun, sondern es wirklich ehrlich ernst meinen. Und sie hat mir erzählt, da gäbe es in Graz einen Gebetskreis, ich glaube Mittwoch 19 Uhr im Jugendraum der Pfarre Münzgraben, immer noch. Und dort könnte ich hingehen, obwohl ich Atheist bin. Das habe ich natürlich gesagt. Ich habe ihr gesagt, hey, ich bin gegen das, wofür du bist. Mhm. Ich bin also dort hingegangen.
Dann zurück in Graz, weil du Grazer bist und in Graz auch wohnst und lebst und arbeitest.
Ja. Überraschenderweise gleich ums Eck von der Münzgrabenkirche. Das war ein purer Zufall, dass das Leben mich dorthin verschlagen hat. Und zurück in Graz bin ich dann halt bei der nächsten Gelegenheit dorthin gegangen und sehe halt noch mehr junge Menschen, die es ehrlich meinen. Also die das wirklich umsetzen, so gut sie es halt können.
Warum bist du denn dahin gegangen eigentlich?
Naja, ich habe ja zugesagt, also muss ich
es auch
machen.
Also du hältst dein Wort, das war aber nicht so, oder hat es dich schon irgendwie interessiert? Oder war es eher, ich gehe hin, um mit ihnen eher darüber zu reden, dass es Gott nicht gibt? Kann ich also direkt nachfragen, weißt du
das noch? Ja, sicher. Es war ein bisschen eine Mischung aus allem. Also erstens, wäre es nicht bequem gewesen, ich rede hier von wirklich 4 Minuten zu Fuß, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen, weil eine Dreiviertelstunde mit dem Zug in die Stadt rein, das hätte ich nicht gemacht. Aber diese 4 Minuten, okay, von mir aus, da gehe ich also dahin. Und auf dem Weg habe ich mir eine Frage überlegt. Also es ist so, dass meistens die Leute, wenn sie sich sehr wohlfühlen in ihrer Ideologie oder Meinung durch das Umfeld, in dem sie gerade befinden, nicht auf irgendeine Art von Angriff gefasst sind. Also ich habe mir überlegt, wenn ich da jetzt hingehe und die Leute frage, was ist Gott, können sie mir keine Antwort geben und ich gewinne. Ha! Dann gewinne ich. Und
wie war es dann?
Sie haben mich darauf hingewiesen, dass meine Frage falsch ist. Das heißt nicht, was ist Gott, sondern wer ist Gott? Und das ist halt eine viel komplexere Frage und auch viel komplexere Antwort. Das konnte man nicht auf einmal so erklären. Es war auch ein Priester dort, der hat mir sehr wohl eine sehr gute und prägnante, kurze Zusammenfassung gegeben. Aber das ist auch seine Berufung, das ist seine Arbeit, dafür ist er ja da. Das war dann also, ich bin mit mehr Fragen gegangen, als wie ich gekommen bin. Und habe mir gedacht, so okay, gut, ich gehe noch einmal hin. Ich gehe noch einmal hin und dann noch einmal und dann noch einmal und monatelang, jeden Tag. Und ihr müsst euch also vorstellen, da war ich noch Atheist. Das heißt, ich bete nicht und Lobpreis ist ja auch ein gesungenes Gebet, das mache ich auch nicht. Ich stehe also da, ja, und höre den ganzen Leuten zu, wie sie irgendwas machen, von dem ich keine Ahnung habe und ich verstehe nichts richtig, was hier jetzt passiert.
Trotzdem bist du immer wieder hin.
Ganz genau. Und das habe ich mich nämlich auch gefragt. So, das dauert ungefähr 3/4 Stunde, 1,5 Stunden, je nach Programm. Bin ich also da gestanden oder gesessen, je nachdem, und habe mich gefragt, warum komme ich jedes Mal wieder her? Was mache ich hier? Jedes Mal komme ich wieder, aus irgendeinem Grund. Und es fällt mir beim besten Willen nicht ein, warum. Warum komme ich jedes Mal wieder zu diesem Ort? Zu diesen Menschen, zu diesem Lobpreis, Anbetung und zu diesen ganzen ominösen Dingen. Und es hat mich immer wieder dorthin gezogen. Und es war dann etwas merkwürdig. Also ich habe gemerkt, da passiert irgendetwas. Man hat mich dann eingeladen zu einem Jugendtreffen in Pöllau. Auch davon habe ich noch nie gehört, habe keine Ahnung, wo Pöllau liegt. Habe gesagt, ja, okay, ich komme mit. Wieso nicht? Dann bin ich dort in der Basilika, wunderschöne Kirche, also das war beeindruckend, phänomenal. Und dort gibt's eine Messe und dann erfasst mich wirklich ein Gefühl, so etwas, das habe ich noch nicht gekannt. Ich mache gerne einen Vergleich, wenn man sich zum ersten Mal den Zehen bricht, weiß man, was los ist. Wenn man sich zum ersten Mal verliebt, weiß man, was los ist. Das braucht einem keinen erklären. Das war anders. Das ist wirklich Fremdes, irgendetwas Unbekanntes, wie etwas Äußeres, das auf mich irgendwie einwirkt. Das war gut, als eine Gotteserfahrung, die ich gehabt habe.
Aber war es gut oder war es schlecht, so gefühlsmäßig? Oder kann man das noch nicht einordnen, was zu fremd war?
Ja, es war einfach fremd. Also ich habe wirklich gespürt, okay, das kommt jetzt nicht von mir. Mhm. Aber ich war ja mein ganzes Leben lang Atheist und ich habe einen eher rationalen Zugang zur Welt. Und deshalb habe ich gesagt, na okay, das sind Gefühle. Die sind subjektiv, das ist emotional, das ist keine Entscheidungsgrundlage, das ist irgendwas, ja. Das könnte jetzt Euphorie sein, weil das irgendeine tolle Veranstaltung ist und ein schönes Gebäude und die ganz netten Leute und all das.
Warst du da länger in Pöllau?
Ein paar Stunden.
Okay, also wirklich rein für einen Programmpunkt oder Messe oder irgendwie so?
Es
okay.
waren, glaube ich, 3 Programmpunkte okay. insgesamt, ein Nachmittag bis zum Abend hinein.
Und dann saßt du da und hattest diese Erfahrung. Wie ging es dann weiter? Was passiert? Wer ist dann passiert?
Ja, also in dem Moment habe ich mir halt gedacht, okay, jetzt ist irgendwas los, aber nein. Einfach nein, weil darauf, das ist ja keine Entscheidungsgrundlage für sein Leben und so. Also das passt nicht. Ich habe den Abend genossen und dann ging es weiter. Und in den Tagen, Wochen, Monaten danach hatte ich wirklich das Gefühl, okay, den Wunsch zu haben, dass das wahr ist. Ich habe mir ernsthafte Gedanken gemacht, so, ich habe mit den Leuten dort gesprochen. Ich habe von Anfang an gesagt, hey, ich bin Atheist und sie haben mich trotzdem angenommen. Als Mitglied, als Freund. Und ich habe mit denen Gespräche geführt, über auch komplexe Themen und so. Und hatte dann irgendwas Gefühl, eigentlich funktionieren deren Argumente besser als meine. Irgendwie scheinen die recht zu haben. Es ist halt natürlich nicht so cool, weil mein ganzes Leben lang habe ich so verbracht und ich hätte ja dann sagen müssen, hey, wisst ihr was, Leute, die letzten 20 Jahre habe ich mich geirrt. Und all die Diskussionen, die ich geführt habe, all die Entscheidungen, die ich getroffen habe, all das, was ich gemacht habe. Und wenn es wirklich stimmt mit, also zu glauben heißt dann auch irgendwo Verantwortung zu übernehmen und gewisse Dinge als Wahrheit anzunehmen, die dann von einem auch etwas fordern, dass man auch etwas tun muss. So, ah, okay. Ich hätte ja dann so viele Fehler gemacht, die ich früher nicht als Fehler bewertet hätte. Das ist so, pff, okay. Da war wirklich innerer Widerstand, aber trotzdem noch dieser Wunsch da, dass es eben doch wahr ist. Was habe ich gemacht? Ich bin eine Zeit lang nicht zu diesem Gebetskreis hingegangen, habe mich etwas von dieser Gruppe dann distanziert, um selbst, also um festzustellen, um in mich hineinzuhören, ist dieses Bedürfnis nach Gott an diese Menschen gekuppelt, an die soziale Interaktion, an dieses Umfeld, oder kommt es aus mir? Also möchte ich auch dann noch die Bibel lesen, selbst wenn ich niemanden davon erzählen kann. Selbst wenn niemand mich dafür lobt oder irgendwas Positives darüber sagt, selbst wenn es keiner weiß oder wenn sogar alle dagegen sind. Und ja, es war so. Also dieses Gefühl war wirklich in mir. Aber ich wusste nicht genau, was ich tun soll, weil ich, naja, halt keine Ahnung habe, was heißt es zu glauben, was tut man dann?
Und hast auch noch damit noch niemanden gesprochen, auch nicht mit deiner Familie oder deinen Eltern? Oder haben die das mitbekommen, dass du da öfter hingehst oder dir Fragen über Gott stellst?
Also ich habe schon darüber geredet, das war jetzt kein dominantes Thema, also ich habe es nicht versucht, jedem davon zu erzählen. Aber ich habe schon mal zur Sprache gebracht. Ich habe immer irgendwelche rationale Gründe gehabt. Naja, und die Leute sind nett und so. Und Mittwochsabend hat man so oder so nichts zu tun. Also warum nicht das? Aber es waren im Endeffekt Ausreden dafür, dass ich keine Ahnung hatte, warum ich dorthin gehe, dass sich wirklich etwas Tiefgreifendes in mir verändert. Aber in dem Moment konnte ich das nicht so aussprechen. Ja, es war wirklich eine Veränderung, ein Weg, den ich gegangen bin. Ja, also ist dann in mir dieser Wunsch aufgekommen, an Gott zu glauben. Irgendwann war der Punkt erreicht, ich weiß, wie das aussehen soll und ich weiß irgendwie, was zu tun ist und ist der Wunsch da. Und trotzdem habe ich Nein gesagt. Trotzdem habe ich noch nicht den Entschluss gefasst. Also es war alles in den Startlöchern, ja, aber das Signal ist noch nicht gekommen, anzufangen, so loszulegen. Also hatte ich eine zweite Gotteserfahrung. Diesmal eben beim Abend der Barmherzigkeit, eucharistische Anbetung. Und das war genau wie die erste. Aber obwohl ich das Gefühl ein zweites Mal hatte, war es mir nicht bekannt. Es war nicht etwas, woran man sich gewöhnt oder man sagt, ach, das schon wieder, jetzt weiß ich, wie das los ist, sondern es war wieder etwas Fremdes, irgendetwas nicht Greifbares, wie von außen, sehr, sehr intensiv, auch durchaus unangenehm, weil das passiert plötzlich was. Es hat mich halt so gerissen. Und dann ist mir klar geworden, ich habe mich ja all die Male immer gefragt, warum komme ich hierher? Die Antwort ist, weil es einen Gott gibt, der mich hierher ruft. Der mich beim Namen ruft. Dann habe ich mir wortwörtlich gedacht, also ich bin da gesessen, so gezittert, so, ja, plötzlich, mein ganzes Leben verändert sich. Vor einer Sekunde war ich noch jemand anders, haben wir gedacht. Naja, okay, gut, Alexander. Aber jetzt wär's nur noch mal Sturheit. Es gibt halt auch einen Gott. So ist also der Entschluss gefasst worden. Zack, ich glaube an Gott. Hab mitgebetet, hab mitgesungen. Und ja, ein neues Leben hat begonnen für mich. Was übrigens der Grund der auch der Grund ist, warum ich mich auf Simon habe taufen lassen, Alexander Simon, weil Alexander ist der Mensch, der ich war. Der ist jetzt vielleicht nicht ganz weg, das bin ja immer noch ich, aber ich gehe jetzt einen neuen Weg als Simon, nach Simon Petrus übrigens.
Halleluja, ich glaube, das ist gerade ein guter Zeitpunkt, um das wirken zu lassen. Vielleicht möchte Gott jetzt auch zu dir zu Hause sprechen, dann lass dich berühren von ihm, er, der auch deinen Namen ruft. Danke, Simon. Bis jetzt okay. Zu dieses Zeugnis. Wir hören kurz Musik und dann sind wir natürlich gespannt, wie es dann weiterging.
I come from the land where the rivers freeze, where time is a season counted by the leaves. The frozen bowl holds pure every tempo, every tone. So every bleeding heart cracks, seek and cry where it is sown. But I don't have a home without you. No, I don't have a home without you. Time is a runner who can change his stride. I hold memory because the feeling is dying. And there was once a dream, but it burned off like steam. And every noise made in this empty church echoes places I have been. Because I don't have a home without you. I don't have a home without you. Yeah, I get it when they say, boy, you gonna reap what you sow. But I've been hanging on to mercy since the day I bet my soul. And I am punching through the dirt, as he keeps filling that same hole to you. I wanted to love you, but I couldn't see.
26 Jahre ist er jung, ein Grazer, zuvor ein Atheist, jetzt ein bekennender Katholik, zuvor der Alexander, jetzt der Simon. Schön, dass
allerdings
du da bist. Und du hast uns
schön, dass ich da sein darf.
deinen zwei Erlebnissen, deinen zwei Gotteserfahrungen erzählt, wo du gerade wieder beim zweiten Mal in der Kirche saßest und Gott dich einfach total berührt hat.
Das erste Mal war quasi in der Basilika in Pöllau. Das zweite Mal war dann eben bei diesem Gebetskreis. Bei der eucharistischen Anbetung.
Genau.
Interessanterweise dazwischen habe ich mal mit einem Priester darüber geredet und habe meine Kritik geäußert. Woher weiß ich, dass dieses Gefühl wirklich mit der Kirche verbunden ist oder mit Gott verbunden ist, wenn es ja ausgerechnet in der Kirche passiert? Ja? Würde es an der Bushaltestelle passieren, ja, dann würde ich es eher glauben.
Sicher.
Und er hat dann gemeint, naja, würde es an der Bushaltestelle passieren, hättest du keinen Bezug, dann würdest du es nicht verstehen.
Mhm.
Und das hat dann auch eine Zeit lang bei mir gebraucht, bis ich kapiert habe, eigentlich hat er recht, weil ich würde es ja sonst wirklich nicht verstehen. Ich hätte keinen Bezug dann irgendwie.
Mhm.
Also Gott scheint uns schon Dinge irgendwie mitzuteilen auf eine Art und Weise, sodass wir sie verstehen, ohne dass man jetzt irgendetwas so banal ausspricht, einfach so direkt in Worte packt. Also dass einfach eine Stimme kommt und sagt, hey, pass mal auf, wäre nett, wenn du jetzt deinen Glauben wechselst. So, nein, aber auf eine doch symbolische, aber direkte Art und Weise, die ganz für uns persönlich ist.
Und irgendwo ganz sanft und zärtlich und doch allmächtig und wild.
Und das ist einfach so wie die Quintessenz des Lebens in all seinen Facetten, die man in einem einzelnen Augenblick gebündelt erleben darf. Aus der Sicht von jemandem, der nur seine eigene Welt aus seinen eigenen Augen betrachten kann.
Wow. Wie ging es denn dann weiter nach dieser Gotteserfahrung? Hast du dann jemanden gefunden, mit dem du reden konntest? Oder dann war es klar, gell? Du hast gesagt dann noch, jetzt war klar, jetzt glaubst du an Gott. Also das war dann dieser, das Moment doch.
Ich bin dann auch wieder etwas dezenter vorgegangen und habe dann quasi unter vier Augen dem einen Freund und dem nächsten erzählt. Und beiläufig ist dann das dann immer wieder aufgekommen und so. Was? Der Alexander glaubt jetzt doch an Gott. So, oh!
Also das waren dann schon die Freunde, die schon im Glauben auch unterwegs waren, also von der Jugendgruppe.
Ja. So. Ja. Also es hat dann in einem kleinen Kreis angefangen und dann in einem immer größeren Kreis, bis ich dann wirklich ganz in der Öffentlichkeit so aufgetreten bin. Mhm. Das war dann der Tag, ich hab bei der Arbeit irgendeinen furchtbaren Auftrag gehabt. Da habe ich gesagt, okay Gott, wenn du mich von dieser Arbeit befreist, gehe ich mir ein Kreuz kaufen und trage es mit voller Stolz. Und dann kommt mein Chef so, hey, na, tut mir leid, so, das klappt heute nicht, du musst leider früher nach Hause gehen. Ich so, kann man nix machen. Bin los in den nächsten Juwelierhandel, hab mein Kreuz gekauft und ich trage es jetzt immer bei mir. Eben, um das auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, damit man sehen kann, okay.
Ein goldenes Kreuz.
Ja, ja. Weißgold ist es.
Weißgold.
Um das auch irgendwie, um mich auch dieser Kritik stellen zu können. Also meine Brüder sind agnostisch, beziehungsweise auch atheistisch. Da habe ich mir auch viel Spott anhören müssen, immer noch. Was durchaus amüsant ist. Aber ich möchte mich auch dieser Kritik stellen. Ich möchte mich auch dieser Herausforderung stellen. Mhm. Das zu sagen, was ich für wahr halte. Mhm. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist für einen Menschen, hinzuschauen und sagen, okay, das ist die Wahrheit und das sage ich auch. Auch wenn es Nachteile hat. Und ich meine, ich kann froh sein. Der einzige Nachteil ist, dass ich mich ab und zu von meinem großen Bruder veräppeln lassen muss, dass er ein bisschen über mich herzieht, spaßhalber. Wenn das wirklich das Schlimmste ist, was mir begegnet, was soll's? Wirklich, was soll's?
Also so hast du dann deinen Weg gefunden, hast auch gelernt zu argumentieren.
Ja.
Familie, die du, hast du mir vorher erzählt, trotz allem natürlich liebt, gell, ihr seid trotzdem Familie, so schön.
Ja.
Und dann, wie war dann der Weg hin, dass du dich heuer, also nach einem Jahr, dann firmen und taufen hast lassen? War das dann auch gleich klar mit katholisch oder hast du mal überlegt, irgendwie christlich, okay, Gott?
Nein, es war von vornherein
klar,
dass es katholisch ist, weil ich das halt so aufgefasst habe, dass die Kirche aus direkten Ursprung durch Jesus vorgegangen ist.
Mhm.
Und es gibt durchaus Sachen, wo ich jetzt nicht einer Meinung bin oder dass ich vielleicht anderes sehe oder vielleicht anders verstehe, irgendwas. Mhm. Das mag schon sein, aber das ist kein Grund dann irgendwie, sich von dem Ganzen abzuwenden, sondern das ist eher ein Grund, ein tiefer führendes Gespräch zu führen oder vielleicht mitzugestalten. Etwas in die Richtung von meine Meinung vertreten, aber es trotzdem anzunehmen, weil die Gesamtheit, so die Einigkeit ist wichtiger als mein persönlicher Geschmack bei der Formulierung von irgendetwas.
Ja.
Also das hat dann einfach überwogen und das war für mich von Anfang an klar katholisch. Und ich glaube, scherzeshalber hat jemand gesagt, so, wenn ich quasi über Pfingsten dazugekommen bin, soll ich mich auch zu Pfingsten taufen lassen.
Mhm.
Ostern war schon zu knapp.
Mhm.
Also meine Taufvorbereitung war sehr, sehr kurz. Ich bin also ins nächste Kloster gegangen, zu den Franziskanern in Graz, und habe gesagt, ja, ich würde mich enttaufen lassen.
Das war dann schon ganz klar für dich und du bist dann dahin.
Ja, ich bin dahin, habe gesagt, hey, ich würde mich gerne taufen. Das war beim Pfarrcafé. Im Pfarrcafé und das ging ratzefatz. Dann kam die Taufvorbereitung und dann ist mir etwas begegnet, was ich tatsächlich etwas kritisieren muss. Und zwar, der Priester selbst, das ist jetzt nicht seine Schuld, aber er hatte noch nie eine Erwachsenentaufe.
Mhm.
Okay, ist halt einfach so. Aber es gibt eine Stelle bei der Diözese, die dafür zuständig ist.
Mhm.
Nur da arbeitet halt keiner. Also es gibt ein Telefon, aber es geht keiner ran.
Mhm.
Das war dann etwas schwierig, weil der Priester braucht auch Unterlagen, die er mir gibt, und wie der Ablauf zu gestalten ist.
Aber
wir haben das Beste draus gemacht.
Ja.
Und das ist jetzt auch einer der Gründe, warum ich diese Geschichte erzählen möchte, weil ich ja glaube, dass Erwachsenentaufen häufiger werden, immer wichtiger. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, Bedingungen zu schaffen, damit es reibungslos vonstatten läuft. Und vor allem, wir müssen es auch begünstigen und irgendwie einfordern. Also dieses in die Öffentlichkeit gehen, sodass Leute uns finden können, ihnen einen Rahmen geben, wo sie dann wirklich sein können mit Fragen und auch einfach ein Umfeld, irgendwo, wo man auch sein kann, weil ein einzelnes Fest, das einmal im Jahr stattfindet, ist ein guter Zündfunken, aber das haltet den Motor nicht am Laufen.
Also man merkt schon, du bist nicht nur jetzt konsumierender Katholik sozusagen, sondern du möchtest auch hinausgehen und möchtest auch etwas bewirken, möchtest auch die Menschen, vor allem die Erwachsenen oder Jugendlichen, ja auch ermutigen, zurück in die Kirche vielleicht zu finden. Hast du da jetzt schon deinen Platz gefunden, wo du schon über Gott reden kannst, wo du mit anderen Atheisten vielleicht oder jemand, der nicht so an Gott glaubt, ja, also hat deinen Weg gefunden, wo du dich da ausleben kannst, auch missionarisch?
Ja, ich habe gehört, da soll es irgend so einen christlichen Radiosender geben, hier oder sowas.
Natürlich.
Da also könnte ich mal irgendwas erzählen. Jein. Also ich bin ja quasi neu.
Total, ja.
Neu im Blog und muss mal schauen, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich denn machen. Aber auf der anderen Seite, ich habe bereits beim Gebetskreis einen Impuls gehalten. Ich komme hierher, erzähle meine Geschichte. Ich erzähle es auch in meinem Umfeld. Und ein guter Freund von mir und ich sind zum selben Schluss gekommen. Es gehört etwas getan und wir sind jetzt an der Suche, was wir konkret tun können, um zu evangelisieren und das quasi hinauszutragen.
Schön.
Wir müssen schauen. Es ist noch nicht ganz, ganz klar und fix, aber wir möchten wirklich etwas machen. Also es sind auch quasi eine kleine Gruppe von Leuten, die da etwas tun möchte. Wir suchen jetzt einfach nach einem Weg, das umzusetzen, diesen Wunsch.
Magst du noch ein bisschen erzählen, bevor wir immer mehr dem Ende zukommen, aber wir haben noch Zeit. Wie weit hat sich denn dein Leben jetzt gewandelt, Alexander Simon? Kannst du das ein bisschen vergleichen für uns oder den Hörern auch erzählen? Was hat sich da vielleicht jetzt getan? Wie schaut dein Leben jetzt aus? Du sagst selbst ein neues Leben. Du bist zwar immer noch der Alexander, aber heißt es Simon und bist neu in Gott.
Ja.
Wie schaut dein Leben jetzt aus mit Gott? Findest du es anscheinend toll, dass du jetzt mit Gott bist und in der Kirche bist?
Ja, allerdings. Ja. Es ist eine positive Veränderung, die natürlich auch gewisse Dinge mit sich bringt, so dieses Beichten gehen zum Beispiel, das heißt, sich seine Fehler eingestehen, das ist jetzt nicht unbedingt angenehm. Also es sind nicht nur angenehme und kuschelweiche Sachen, sondern auch Verantwortung und Dinge, die man eben auch tun muss. Mein Leben hat sich ganz konkret geändert, so was für eine Art von Mensch ich bin, die Dinge, die ich tue und wie ich von der Welt wahrgenommen werde, wie ich damit interagiere, ist anders geworden. Es gibt wirklich einen gefühlten Unterschied von vor der Taufe zu nach der Taufe, weil davor habe ich mich wie ein Fußballkritiker gefühlt, wie jemand, der bei jedem Spiel dabei ist, aber noch nie selbst gespielt hat. Wie jemand, der nur zuschaut, aber nicht das Gefühl kennt, tatsächlich dort unten am Rasen zu stehen. Und das war wieder Wechsel von Zuschauer zu Spieler. Es geht immer noch um dieselbe Sache. Ich bin mehr oder weniger derselbe Mensch, aber es ist doch ganz anders, die Perspektive. Fühlt sich wirklich anders an. Bekannte von mir haben das verglichen, dass meine Gefühle von vor zu nach der Taufe hat sich angefühlt wie vor und nach ihrer Hochzeit. So, diese Zeit davor und Zeit danach, so, weil plötzlich ist es wirklich konkret, plötzlich ist es für immer, so. Es bringt dann auch Pflichten mit und wahnsinnige Vorteile, man hat viel Schönes und so und dieses ganze Komplex, man kann sich ein bisschen wie eine Hochzeit vorstellen, wo man einen Bund für ein Leben einschließt und ich hatte halt eben durchaus auch das Privileg, das als Erwachsener bewusst erfahren zu können, wie war es davor und wie ist es jetzt und ich spüre wirklich einen Unterschied so in meinem Leben. Und dafür bin ich auch dankbar. Ich hatte durchaus auch die Gelegenheit, in dieser Zeit nicht ganz so lustige Zeiten zu erleben, persönliche Dramen und so. Ich habe es emotionales Regenwetter genannt, was mir auch gezeigt hat, okay, dass der Glaube auch da ist, wenn es schwierig ist, dass das keine magische Kuscheldecke ist, wo ich dann mich einfach wohlfühle und alles ist weg. Nein, sondern ein konkretes Mittel, um echte Probleme im Leben Hand zu haben. um wirklich etwas zu tun, das einen positiven Ausgang herbeiführt.
Also du merkst schon, wie der Glaube dich trägt und wie Gott wirkt in dir. Jetzt muss ich diese Frage stellen, die du ja ganz am Anfang, die dich ja ganz am Anfang eigentlich begleitet hat. Wer ist denn Gott jetzt für dich? Bist du da schon eine Spur näher gekommen?
Durchaus. Also am leichtesten tue ich mich mit der Figur des Gottvaters, weil das ist jemand, der dich auf deinen Weg bringt. Das ist jemand, der für dich da ist, der dich behütet, der aber auch etwas von dir einfordert, der ein Vorbild für dich ist, der genauso die Disziplin lehrt und fordert, wie dir dann trotzdem vergibt, der dich auch wieder in die Arme nimmt, wenn du es nicht geschafft hast. So diese ganz starke Vorbildfunktion, diese Schutzfunktion. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass Gott jemand ist in der reinsten Version einer Person, die wir uns durch quasi die kleinen Blickwinkel aus uns selbst heraus nicht vorstellen können. So wie, ja, so wie das Warum. Hm. Man kann viele Dinge im Leben anschauen und sie verstehen, sie analysieren, auseinandernehmen und so, aber wenn du fragst, warum, funktioniert es plötzlich nicht mehr. Und mit Gott schon. Also Gott ist für mich auch irgendwo eine Antwort.
Die Wahrheit, nach der du gesucht hast.
Die Wahrheit, ja.
Chill. Halleluja. Ja, toll. Ich bin sprachlos. Ich hoffe, die Zuhörer merken es. Das ist ein bisschen nicht so oft, weil normalerweise bin ich eine, die sehr viel redet. Simon, Alexander Simon, gibt es noch ein, jetzt zum Schluss irgendwie ein Wort oder etwas, das du unbedingt noch mit uns teilen möchtest, wo du sagst, das ist dir echt ein Herzensanliegen oder das möchtest du über Gott noch teilen oder über deinen Tauftag? Haben wir was vergessen? Natürlich ganz viel, du könntest ja noch ganz viele Details dazufügen.
Ja, stundenlang könnte ich reden und das ist ein endloser Wortschwall. Aber wenn ich den Zuhörern etwas mitgeben kann, sagen wir vielleicht einen Auftrag oder einen Wunsch, einen persönlichen Wunsch, dann das: meint es ehrlich und zeigt es auch. Das ist es, was mich bekehrt hat. Menschen, die es ehrlich gemeint haben und es gezeigt haben.
Dankeschön. Und das lebst du uns jetzt vor als frisch bekehrter Katholik, der an Gott Vater glaubt, vom Atheist zum Christ, heute in deinem Zeugnis mit dem Namen: Ich ging den Weg des Narren und jetzt gehst du den Weg des Königskindes sozusagen. So lieb gemeint.
In der Tat, ja. Danke vielmals, dass ich hier sein durfte.
Danke, lieber Alexander Simon, dass du da extra gekommen bist heute für die Jugendsendung, um mit uns dein Zeugnis zu erzählen. Du hast, glaube ich, ohne es jetzt erfassen oder sagen zu können, aber mich sehr bewegt und ich bin mir sicher, dass auch einige Zuhörer jetzt dabei sind, die sich das eine oder andere Wort mitgenommen haben. Und vor allem die letzten Worte wollen wir wirklich genau ernst nehmen. Meint es ehrlich und zeigt es auch. Dankeschön und dir
danke
jetzt
vielmals.
Dann einen guten Heimweg nach Graz. Liebe Grüße an deine Familie.
Danke, werde ich ausrichten. Ciao.
Und jetzt bedanken wir uns noch einmal bei Gott mit diesem Lied, das du uns mitgebracht hast, Raise Hallelujah, für dein neues Leben in Christus.